Der nächste SQL-Server 2016 soll jetzt ja wirklich kommen. Letztes Jahr durfte ich ihn auch schon mal ankündigen. Das war nicht so besonders dankbar, weil ich Mundverbot hatte für die meisten Features. Diesmal darf ich die meisten Dinge auch wirklich nennen. Okay, kurz ein paar Worte zu mir. Also diesen komplizierten Titel, den wird man sich wahrscheinlich kaum merken, denn davon gibt es nur 7 Personen weltweit. Den Microsoft Certified Solutions Master für die Data Platform. Ja, ansonsten, wie gesagt, auf diversen internationalen Konferenzen unterwegs. Die ist ja auch das erste Mal in Asien, also jetzt wirklich international, in Indien gewesen. Genau. Ja, unter anderem nebenbei Data Platform, aber auch im Bereich Business Intelligence, das heißt Data Warehouse, Planung und Architektur, mit Fokus auf der Database Engine, aber auch den zugreifenden Technologien. Ja, wenn Sie mich nachher noch kontaktieren wollen über die Folien oder Demos oder andere Fragen, die noch offen geblieben sind, können Sie sich gerne diese Social Media Varianten Adressen notieren. Meine Firma ist Sapedon Quality Lab. So, unsere Agenda. Ja, ich habe die relativ dankbare oder undankbare Aufgabe, den SQL von 2016 vorzustellen. Warum undankbar vielleicht? Ja, weil es so massig Features sind, aus denen ich eigentlich nur eine kleine Menge mehr rauspicken kann. Ja, Sie werden nachhinein noch eine andere Session haben im Bereich Power BI, meine ich. Das ist auch wieder nur ein Ausschnitt aus der BI, aus den Neuigkeiten im BI-Bereich. Ich also jetzt werde Sie über die neuesten Features, die kommen werden, in der Database Engine informieren. Wobei speziell der Fokus auf Security und Performance liegt, denn das ist tatsächlich in diesem Release ja, das, was am meisten oder große Fokus drauf liegt. Kurze Frage vorab: Wer von Ihnen würde sich als Entwickler bezeichnen? Mach mal Hand hoch so. Okay, ungefähr 40% vielleicht. Administratoren? Ja, 80, 90% mindestens. Okay. BI-Entwickler vielleicht auch dabei? Aha, ja, vereinzelt. Okay. Gut, also doch mehr die Administratoren. Gut, steigen wir direkt ein mit den Features im Bereich Security. Security ist eine Weile lang relativ stiefmütterlich behandelt worden. Ich meine, es gab so ein paar Kleinigkeiten neu. Ja, so die Encryption wurde teilweise verbessert. Wir hatten mal hier und da ein Feature wie Auditing im 2008 erhalten. Aber es war immer so ein kleines Feature, nicht so richtig dick. Ja. Diesmal bekommen wir ein Dreierpaket und das erste davon ist Always Encrypted. Würde ich behaupten, ist der Burner. Ist eigentlich das Wichtigste an allen dreien, die ich vorstellen werde. Always Encrypted, wer hat vielleicht schon mal davon gehört? Noch keiner? Gut, oder fast doch, da hinten ein, zwei Leute. Also nicht zu verwechseln mit Always On. Ja. Always Encrypted geht also um Verschlüsselung der Daten. Prinzipiell kann man das natürlich bisher auch machen. Man kann mit DDE die Daten auf der Festplatte verschlüsseln, also die MDF-Datei und die Backup-Datei. Oder man kann mit Tabellen, mit den Spaltenverschlüsselungen arbeiten auf den einzelnen Datensätzen. Aber das Problem daran ist immer gewesen, dass der Administrator des SQL-Servers oder auch des Windows-Servers, auf dem der SQL-Server läuft, ja, der kann sich jederzeit Zugriff auf diese Daten verschaffen. Nicht unbedingt total trivial, aber letztendlich liegt der Schlüssel da und er kommt daran. Also wirklich sicher vor den Administratoren ist das nicht. Das heißt, jeder, der Vollzugriff auf dem SQL-Server hat, hat auch die Daten. Ja, da kommt man ran. Das ist kein Schutz. So, um das zu erreichen, muss man ja die Schlüssel außerhalb lagern. Ja, man darf also auf gar keinen Fall die Schlüssel zum Entschlüsseln der Daten auf dem SQL-Server haben. Ja, das kann man prinzipiell selber bauen. Microsoft hat uns aber jetzt in die Hand gegeben, ein Framework, womit das im Prinzip jeder Entwickler, ohne sich jetzt großartig selber über die einzelnen Bestandteil der Verschlüsselung im Kopf zu machen oder wie er das dann auslagert, sondern dass er im Prinzip auf dieses Framework darauf zugreifen kann und direkt die Verschlüsselung Ende zu Ende quasi implementieren kann. Das heißt, der Knackpunkt ist hier, dass wir in ADO.NET in dem Provider die Verschlüsselung durchführen und das findet letztendlich auf dem Client statt und der SQL-Server sieht niemals im Leben der Datenbank die Daten unverschlüsselt. Das heißt, jemand, der sich Zugriff auf den SQL-Server verschafft, bekommt die Daten auf gar keinen Fall entschlüsselt. Er müsste also schon auch den Webserver mit übernommen haben und dort das Zertifikat ausgelesen haben und erreicht haben. Ja, das heißt, wenn man sich jetzt wirklich eine Trennung von Applikationen, dort wird ver- und auch entschlüsselt wiederum, als auch wo die Daten gehalten werden vom SQL-Server, der die Daten nur verschlüsselt enthält. So, und das zu erreichen ist relativ transparent, ist im Prinzip, wenn man auf das neue .NET Framework 4.6 aufsetzt, im Prinzip eine Connection String Erweiterung. Natürlich gibt es dann auch Varianten, wie man das ausbaut, wo man das Certificate letztendlich speichert. Ja, man kann es in einem lokalen Certificate Store lassen oder man macht es etwas aufwendiger an der Stelle. Hauptsache aber erstmal nicht auf dem SQL Server, ne, damit also der Administrator des SQL Servers auch niemals irgendwie eine Chance hat, in seinem Leben, in dem Prozess die Daten entschlüsselt zu sehen. Ja, funktioniert natürlich nur, wenn verschiedene Entitäten, Personen die Einrichtung vornehmen. Ja, aber das sollte man dann eben auch machen. Ja. Wie sieht das Ganze technisch aus? Wir haben auf dem SQL-Server vielleicht so eine Tabelle jetzt hier mit Social Security damals, das Beispiel aus den USA immer. Und in dem Moment, wo wir aber mit diesem client-side-getriebenen Provider arbeiten, würden der SQL-Server niemals mehr die Daten im Klartext haben. Ja, also so hätten sie ausgesehen bisher, wenn man mit den traditionellen Techniken arbeitet. Wir arbeiten jetzt, dass wir die Daten von dem Client bereits verschlüsselt senden. Sie sehen also niemals den Klartext im SQL-Server. Und in der Applikation letztendlich wird das übermittelt, aber beim SQL-Server, also bereits schon im TDS-Paket, ist es schon verschlüsselt. Das heißt, die einzige Stelle, wo es quasi Quartext wäre, wäre im Prinzip in der Applikation noch im Memory. Sobald es aber durch diesen Provider durchgeht, wird es verschlüsselt. Das heißt, auch jemand, der sich aufs Netzwerk setzt, das könnte ja der Administrator auch sein, oder ein Netzwerkadministrator oder noch ein externer Hacker, ja, Bösewicht, wenn jemand da mitschneidet mit dem Netzwerkmonitor, er wird nur das da oben rechts angedeutete Verschlüsselte sehen. Ja, also bereits hier ist verschlüsselt und nicht erst auf der Tabelle unten. Ja, ist auch ein Unterschied zu der bisherigen Technik. Ja, wenn ich mit den Standardtechniken arbeite, die bisher verfügbar sind im SQL-Server, dort wird die Verschlüsselung auf der Zeile dann am Ende durchgesetzt. Das heißt, die Daten kommen im Klartext. Genau. Der Profiler, abgesehen davon, dass der ja eh alt und tot ist, ne? Also wenn dann externe Events hoffentlich, ist nicht nutzlos, aber ich kann damit halt die Daten nicht lesen. Ich kann da, im Profiler würde ich exakt das Statement da oben rechts sehen. Ich würde sehen, aha, Struktur, ja, also warum nimmt er keinen Index oder wie sieht der Join aus, das kann ich alles noch sehen. Aber das Element, was verschlüsselt im SQL-Server auch abgelegt werden muss, das ist auch bereits dort schon verschlüsselt. Ja? Insofern, ich kann Extended Events Überwachung schon verwenden, aber ich kann nicht erwarten, dass ich die Daten auslesen kann. Also Extend Events oder Profiler oder Netzwerkmonitor, sobald es quasi verschickt wird übers Netzwerk, ist es schon nicht mehr lesbar. Diese Spalte, die ich ausgewählt habe, ich muss ja nicht alle Spalten verschlüsseln, sondern es ist wirklich spaltenbasiert. Ich kann mich entscheiden, ne, da wo es notwendig ist. Weil natürlich hat das auch einen Performance-Impact, ne, machen wir uns nichts vor. Abgesehen von dem kleinen CPU-Overhead, das so ein bisschen Verschlüsselung kostet, was aber auf dem Client liegt, ja, und Clients werden in der Regel ja nicht nach CPU bezahlt, ja, also SQL-Server, wenn da CPU nachgesteckt werden müsste, dann müsste ich auch gleich eine Lizenz mehr zahlen, bei der Client-Seite nicht so relevant. Was aber natürlich eher wichtig ist, ich kann natürlich keine Suchen mehr auf dieser Spalte machen. Also jetzt eine Suche nach, gib mir alle Anwender oder in diesem Fall Patienten, wo die Social Security Number mit 123 beginnt, das kann natürlich nicht funktionieren, weil wenn der SQL-Server das auflösen könnte, dann hätten wir ja schon einen Security-Holder drin. Na? Er kann es aber nicht. Der SQL-Server hat keine Chance, herauszufinden, was da jetzt wirklich hinter dieser verschlüsselten SSN steckt. Na, das ist Binary. Ja. Da gibt es eine Variante, dass man zumindest mit einer deterministischen Verschlüsselung arbeiten kann, um einen Index zu erreichen. Aber das funktioniert nur mit ist gleich. Ja, das heißt, ihr müsst nach einem exakt gleichen Wert suchen. Also mit Range Queries kann man es trotzdem vergessen. Ja. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, in solchen Bereichen, ja, wenn ich anhand der verschlüsselten Werte etwas suche, anhand, ne, nicht nach ihnen suchen, kein Problem. Ja. Ich suche anhand des Landes nach der Social Security Number, kein Problem. Aber anhand der Social Security Number nach etwas suchen, das passt nicht so ganz, ne, weil ich habe ja eigentlich das Verschlüsselte vor mir. Ja. Das geht also nur mit ist gleich und nur wenn ich mit der deterministischen Verschlüsselung arbeite, relativ performant. Ja. Das ist irgendwo der Kompromiss, wenn man Verschlüsselung arbeitet. Ja. Okay, gut. Und im Endeffekt, der Client übernimmt auch wieder die Entschlüsselung von den Daten, die vorher noch verschlüsselt waren. Genau. So. Ja, das kann ich mal kurz demonstrieren. Auch wenn ich es jetzt nicht so aufwendig mache mit einer Applikation, weil ich bin ja nur so ein Admin, ja, oder Datenbankentwickler vielleicht noch, aber kein .NET-Entwickler. In der AdventureWorks 2016 CDP3, die Sie übrigens alle runterladen können bereits, ja, ist also jetzt nichts Geheimnisvolles, gibt es eine Tabelle, das ist die Sales Customer P2. Und da drin gibt es folgende Spalten, und die habe ich jetzt mal mit Metadaten ausgelesen. Da sehen wir, dass diese beiden Spalten, Social Security Number und Credit Card Number, mit einem deterministischen Algorithmus, nämlich AES 256, verschlüsselt wurden. Ja, die liegen also nicht mehr im Klartext vor. Das heißt, wenn ich da jetzt reingehe, einfach mal so die Daten naiv auslese, ja, also den Befehl absetzen kann ich, ja, dann bekomme ich sie eben so im Binary, wie sie halt da drinnen liegen. Ja, aber ich weiß halt nicht, was dahinter steckt. So, und jetzt kommt halt der Client ins Spiel. Der Client hat also diese Daten verschlüsselt geschickt irgendwann mal in der Lebenszeit dieser Datenbank, hat er die Daten also verschlüsselt geschickt. Irgendwo müssen wir also auch den Entschlüsselungsschlüssel haben. Um das zu erreichen, brauchen wir im Wesentlichen erstmal zwei Dinge. Zum einen müssen wir im Connection String, und das kann ich jetzt auch im Management Studio machen, diese Parameter eintragen, ja, Column Encryption Setting Enabled. Das ist also ein neues Setting. Wenn ich das jetzt nochmal ausführe, denselben Select-Befehl, sieht das Ganze ein Tick anders aus. Ja, wir sehen davon, dass ich vertippt habe hier, weil die falschen Datenbank rausgekommen war. Das steckt noch drin. Und da. So, jetzt sagt er explizit, ja, okay, du hättest hier gerne gleich etwas entschlüsseln, weil ich entdecke auf diesen beiden Spalten, dass dort mit der Column-Level-Encryption gearbeitet wird, aber leider habe ich keinen Key parat, ja, um das zu entschlüsseln. Okay, dafür habe ich auch noch nicht gesorgt. Ne? Das wäre quasi, wenn der böse Admin versucht, heranzukommen, der gar nicht dafür gedacht ist. So, gedacht ist es, dass ich auf der Client-Seite das Zertifikat im Prinzip eingerichtet habe, und das mache ich jetzt mal auf dem Server, weil ich jetzt nicht extra noch einen Client anbringe. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache in der realen Welt, das würde man auf einem externen Rechner machen. Ich habe das Zertifikat hier. Mit diesem Zertifikat wurden die Daten verschlüsselt. Ich richte mir das einmal ein in meinem lokalen Profil. So. Und führe dieselbe Query nochmal aus. Ja, Management Studio ist ja auch nur so ein Client. Und, na, warum hat er nicht gewechselt? Wir sehen die Daten. Ja. Das heißt, er pickt sich die Daten aus dem Certificate Store raus, die Schlüssel aus dem Certificate Store, und kann sie mir on the fly entschlüsseln. Das macht der Provider dazwischen. Ja, normalerweise, wie gesagt, die Web-Applikation oder die Winform-Applikation. Jetzt mal ein bisschen vereinfacht hier im Management Studio direkt. Ja, also in der Praxis sollte natürlich der Administrator des SQL Source niemals dieses Zertifikat bekommen. Ja, sollten keinen Zugriff darauf haben. Dann bräuchten wir diese Art Verschlüsselung auch gar nicht. Ja. Man kann es prinzipiell so machen, wie ich jetzt hier gemacht habe. Ich kann es so importieren für die Local Machine. Ich habe es für den User gemacht, ist auch nicht unbedingt realitätsnah, ne? Aber ist jetzt erstmal egal für die Demo, weil es funktioniert. Ich hätte es auch für die Maschine machen können, ja, aber es gibt auch andere Varianten. Man kann auch eine eigene Certificate Store implementieren oder auch ein Azure Keyword müssten das mittlerweile funktionieren. Ist ja relativ neu, dieses Thema. Also man kann sich Zertifikate in Azure hinterlegen. Also da gibt es multiple Varianten. Das ist jetzt die einfachste, die eingebaute, die ich halt jetzt mal nutze, ohne jetzt irgendwie Mühe zu machen. Ja. Genau. Gut. Ja, also das soll uns dafür schützen, dass jemand Zugriff auf einen SQL-Server erlangt und dadurch dort auch die Schlüssel bekommt und die Daten entschlüsseln kann. Das heißt, in diesem Moment muss ich auch wirklich mindestens zwei Server komplett übernehmen. Ja, ansonsten, wenn ich den Client übernehme, dann könnte ich quasi die Daten on the fly entschlüsseln. Das ist theoretisch denkbar. Ja. Dass ich die Daten, die gerade frisch geschaffen werden, entschlüssele noch. Ja, aber ich kann nicht auslesen, was da hinten kommt. Was da hinten in der Datenbank liegt. Okay. Ja, das ist eine Frage hinten. Wie war das? Ja, doch, es sollte auch bei Azure gehen. Bin ich mir, sagen wir mal, 90% sicher. Ich meine, ich hätte schon eine Demo gesehen. Ja. Okay, das war das erste Feature. Das zweite Security-Feature, wobei ich jetzt mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig wäre, ob es wirklich ein Security-Feature ist. Es ist eigentlich eher ein Feature, was es den Entwickler einfacher machen soll, Security zu implementieren. Warum sage ich das so kompliziert? Ja, weil ich vermeiden möchte, dass Sie jetzt denken, wenn Sie das Feature, was sich da nennt, Role-Level-Security, wenn Sie das implementieren, dass Sie jetzt plötzlich wirklich sicher sind. Ja, das ist es nicht wirklich. Da gibt es diverse Techniken, um da drum herum zu kommen. Man sollte das eher als ein Element aus einer vielschichtigen Abwehr sehen. Das heißt, Security funktioniert nur dann, wenn Sie auf allen Ebenen oder auf mehreren Ebenen die Security implementieren. Eine Ebene alleine reicht nicht aus. Ja, da gibt es immer Wege drumherum. Ne? Wenn ich eine Firewall habe, aber über das interne Netzwerk komme, ja toll. Ne? So. Also man muss schon auf mehreren Ebenen arbeiten. Und diese ist jetzt dafür gedacht, um auf Zeilenebene Zugriff zu reglementieren. Und zwar so gedacht, dass einzelne Benutzer identifiziert werden in der Datenbank. Das kann eine Nutzerrolle sein oder theoretisch auch ein Database-User. Und über eine Filteranweisung, die im Hintergrund aufgelöst wird, aber nicht von Ihnen, sondern die macht Microsoft quasi für Sie, dass ihm zugeordnet wird, welche Zeilen aus einer bestimmten Tabelle er überhaupt sehen darf. Überhaupt sehen darf. Nicht Verschlüsselung oder Entschlüsselung, ne, dann kann man im Prinzip ja noch alle Zeilen sehen, sondern in diesem Fall wirklich die komplette Zeile wird ausgeblendet, ist nicht da, wenn er auf der keine Rechte hat. Das ist das Konzept. So, das Szenario ist in diesem Fall jetzt hier mal ein bisschen angedeutet, so eine Patiententabelle, wo die Nurses dann nur Zugriff auf ihre eigenen Patienten haben, in diesem Fall mal mit der Flur, ne, jeden Nurse ist vielleicht einem Flur zugeordnet und nur in diesem dürfen die Patientendaten sehen, nicht in irgendeinem anderen, ja, zum Beispiel. Ja, das heißt, im Hintergrund hinterlegt der Entwickler so eine Security-Function, wo erkannt wird, der eingeloggte User und die Flurnummer muss mit der Zeile übereinstimmen, die er gerade ausliest. Ja, das muss natürlich in Daten auch hinterlegt sein. Das heißt, die Tabelle enthält, jeder Patient hat hinten irgendeine Spalte, in diesem Fall halt die Flurnummer-Spalte, woran erkannt werden soll, aha, nur wenn der Patient die Flurnummer 1 hat, dann darf die Nurse 1 ihn lesen, aber nicht die vom Patienten mit der Flurnummer 2 zum Beispiel. Ja? Dann bekommt sie den gar nicht angezeigt. So, und diese Security Policy wird im Prinzip dann auf die Tabelle gelegt, hier unten auf die Patients, und dann kommen die Applikationen mit ihrem Select, können alles auswählen, brauchen also keine Werbedingung, ne? Also kann sie natürlich auch bauen, aber prinzipiell kann sie so die kompletten Tabelle auslesen, bekommt aber durch diese automatische SAML-Join-Apply, wie er im Hintergrund dann erzeugt wird, nur die Zeilen, die dieser Bedingung entsprechen. Also quasi wird automatisch, weil erkannt wird, dass auf der Tabelle eine Security Policy liegt, wird mit der Security Function gejoint. Aber Sie müssen das nicht machen. Ja, das ist das Schöne daran. Also man kann das theoretisch auch selber entwickeln, das haben auch schon viele versucht, ist ziemliche Arbeit. Microsoft nimmt Ihnen quasi da eine Menge ab. Ja? Also eigentlich auf der Ebene alles. Ja? Brauchen eigentlich nur für jede Tabelle, die Sie irgendwie damit hinterlegen wollen, mit so einer zeilenbasierten Sicherheit, entsprechende Filter zu hinterlegen. Ja, jede Tabelle bedeutet natürlich, kann es auch eine Tabelle geben, wo es die Flurnummer nicht direkt steht. Dann müssen Sie halt einen Join-Befehl vordefinieren. Wie finde ich von der Tabelle gejoint auf die Tabelle, wo ich meine Security nachvollziehen kann? Na? Und wenn Sie das für alle Tabellen machen, dann ist es egal, letztendlich, wie der jetzt exakt drauf zugreift, solange er an diese Policies gebunden ist, greift die auch immer und da kommt dann nicht andere Daten angezeigt. Was aber wichtig ist, das Ganze ist wirklich nur für den Zugriff von Applikationen gedacht. Das heißt, wenn ihr jetzt mit SQL Management Studio arbeiten würdet oder mit anderen Tools vielleicht, ja, da gibt es Wege, drum herum zu kommen. Ja. Das ist nicht geschützt vor Side-Channel-Attacken. Ja. Denken Sie nur an Query-Pläne, daraus kann man auch Informationen gewinnen. Ja. Oder natürlich könnte jemand Queries bauen, die ihm dann Hinweise geben, was da so fehlen könnte. Ja. Davor schützt es nicht. Aber wenn Sie quasi fest verdrahtende Prozeduren haben oder Views und Sie haben nur Rechte auf exakt diese Views oder Prozeduren, dann sind Sie an der Stelle auch entsprechend sicher. Ja. Aber sich nicht alleine darauf verlassen und sagen, so ist egal, er kann über Management Studio und Excel und hast nicht gesehen auf zugreifen, da wird er mit Sicherheit eine Lücke finden. Ja, es ist wirklich nur ein bestimmtes Layer der Security, was abgedeckt wird. Kurze Demo dazu, um zu zeigen, wie das gedacht ist. Kleine Datenbank mit drei Nutzern und die drei Nutzer in eine Rolle. Ah, ist schon da, okay. Ja, wir machen es ruhig nochmal neu. Das geht schnell. Also nochmal eine Frischdatenbank mit drei Nutzern, jeweils die Nutzer in eine Rolle. Wir haben also ein C-User Rolle und eine, Moment, und drei Nutzer mit verschiedenen Namen, also CS1, CS2 und den Manager. Genau. So, die Tabelle Sales, in der die Einkäufe stehen, und da steht die Sales Representative Spalte drinne. Und wenn ich jetzt die Daten einfüge, werden Sie sehen, wie es gemeint ist. Das heißt, die Sales User 1 und 2, die haben ja jeweils ihre Einträge. Ist man wirklich jetzt 1 zu 1 hier drin hinterlegt? Ja, das heißt, der Verkäufer 1 hat die Valve verkauft. Ja, es entspricht seinem Login, also seinem Usernamen, diesen Datenbank. Ja. Der Manager selber hat jetzt hier keine Einträge. Ja, das ist das Szenario. Zack. So, und natürlich die Rolle Sales bekommt dann volle Rechte auf diesen Tabelle, Select Insert Update Delete. Damit die Security greift, die ich jetzt implementieren möchte, lege ich ein eigenes Schema an, in der ich diese Role für Security Function hinterlege. Und die sieht dann so aus: entweder du bist der Eingeloggte, also entweder der eingeloggte User hat hier eine Zeile drin, oder er ist der Manager. Oder ist der Manager, bedeutet, er darf halt alles lesen. Muss man nicht machen, aber ist jetzt mal das Szenario. Dahin. So, und jetzt erzeuge ich darauf basierend die Security Policy, in der ich also sage, verwende die Spalte Sales Representative, die in der Tabelle Sales also hier liegt. Erstmal ist noch abgeschaltet die Security Policy, also noch zieht hier gar nichts. Das heißt, wir können auch erstmal testen, wie es aussehen würde mit ganz normalen Berechtigungen. Ne? Sales Nutzer 1 kommt an, liest die komplette Tabelle aus, bekommt auch alle Datensätze angezeigt. Ne? Wenn ich da jetzt also selber irgendwas implementieren würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie eine View bauen mit einer Werbedingung oder eine Prozedur oder ein erkannter Login und so weiter. Müsste ich das alles selber implementieren. Ne? Genauso in der Sales User 2 bekommt auch alles angezeigt. So, Order Security Policy einschalten der Policy und nochmal. Und er bekommt eben nur seine eigenen Daten angezeigt. Ja, das heißt, im Hintergrund automatisch transparent für den Anwender wird der Join mit dieser Function gemacht. Ja, Sales User 2 kann entsprechend nur seine eigenen Sales lesen. Was er allerdings machen kann, das ist der Status bis heute, ist, er kann Daten anlegen, die nicht für ihn gedacht sind. Also in den CS1 hat er jetzt mal einen Datensatz angelegt, ja, den er zwar wiederum nicht sehen kann, weil es ist ja für den Sales User 1. Ja. Beim Delete sieht es schon anders aus. Da hat er keine Chance. Ja, also das stimmt, er hat wirklich keine Rows deleten. Wir können gleich nochmal nachgucken, ob es wirklich so ist. Ja, das heißt, Insert, man kann Daten inserten, die nicht der eigenen Filterung entsprechen, aber man kann sie dann nicht wieder auslösen oder gar löschen oder updaten. Ja, updaten hier wird auch nicht funktionieren, würde auch sagen, null rows affected. Und wir loggen uns aus und wir schauen mal als Manager, wie jetzt das Resultat ist. Wir können sehen, dass die letzte hier, das ist der neu angelegte von dem CS-User 2, er hat die CS1 angelegt, aber gelöscht oder geupdatet wurde nichts. Ja, das heißt, das greift dann auf Delete, Update und Select. Auf Insert im Moment nicht. Okay. Das Ganze ist prinzipiell auch dafür gedacht, um Multitenant-Fähigkeit zu erzeugen. Das heißt, wenn Sie in einer Applikation immer nur mit demselben Login arbeiten. Das war jetzt ein relativ einfaches Szenario. Sie haben drei Personen. Ich habe jetzt mal mit Usern gearbeitet. Das würden auch drei Logins sein. Aber manchmal ist es ja so, dass Sie eine Applikation haben, die vielleicht von 100 Mitarbeitern verwendet wird, aber immer derselbe Login durchkommt. Ja. Und da hat Microsoft auch was dran gemacht, und zwar können Sie die Kontextinfo verwenden, ja, so eine spezielle Settings von der Session, und dadurch kann jede Session eindeutig zugeordnet werden. Ja, das heißt, darüber können Sie dann auch so Multitenant-Fähigkeiten machen, dass man nur wiederum seine eigenen Zeilen updaten kann. Es wäre eine etwas umfangreiche Demo, aber die Zeit spare ich mir jetzt mal, aber es funktioniert auf jeden Fall auch. Sie sind nicht darauf angewiesen, dass Sie wirklich drei Logins haben. Sie können es auch, wie halt Ihre Applikation gebaut ist, mit einem Login. Sie müssen dann auf die Kontext-Info-Settings drauf zugreifen. Genau. Gut, das ist Row-Level Security. Haben wir eben gesehen. Ja, wie gesagt, Achtung, ja, Sie sind jetzt nicht komplett sicher. Ja, wenn jemand also Zugriff hat über Management Studio, findet er bestimmt einen Weg, um Daten herauszufinden. Ja, das geht schon. Ja, natürlich auch so weitere Einschränkungen, Filestream, Polybase, initiierte Sichten bisher auch noch nicht supported. Ansonsten Sichten darauf, ja, also wenn Sie jetzt eine Sichtung machen, eins zu eins dasselbe abbilden oder auch mit dem Join, das zieht, ja. Das zieht auch. Aber eine initiierte Sicht, das ist im Moment noch inkompatibel. Ja. Change Data Capture und Change Tracking, ganz anderes Thema, die speichern ja quasi die Änderung. Wenn Sie da Rechte drauf vergeben auf die Change Data Capture Functions, ja, wenn Sie da Rechte haben, dann sehen Sie vielleicht Daten, die Sie auf der Originaltabelle nicht hätten gesehen. Ja, das sind andere Konzepte. Muss man halt dran denken. Okay, also in meinen Augen, wie gesagt, ein Entwicklungsbeschleuniger, damit man nicht so sehr viel Zeit in diesem Bereich, ja, wie verschachtel ich jetzt meine Prozedur mit Werbedingungen etc., mit immer nur der eingeloggte User seine Daten sehen kann. Ja, alleine als Security ist es nicht ausreichend. Aber es ist kompatibel mit Always Encrypted übrigens. Ja, Sie können diese Features alle kombinieren. So. Und dann haben wir noch ein Feature, was auch aus dem Security-Team kommt. Das ist Dynamic Data Masking. Da geht es darum, Daten ja, zu maskieren, zu obfuszieren, zur Anzeige. Zur Anzeige nur, deshalb auch Dynamic, nicht irgendwie static, dass die Daten gescrambled werden und weggeschrieben werden, sondern nur zur Anzeige, zu Auslesezeitpunkt werden sie für die Daten entsprechend gescrambled. Da ist definitiv auch ein Echo verfügbar, genau. Genau, am besten machen wir eine kurze kleine Demo dazu auch, dann sieht man es, wie das gedacht ist. Und das haben wir dort. Dann im Denderbask, hauen wir die nochmal weg. So, kleine Tabelle mit Daten drin, die durchaus ein bisschen heiß sind. Und wir schreiben die Daten rein. So sehen sie aus. So, ich lege jetzt hier eine Rolle mit einem Mitglied an, den Dev Zero, in der Rolle Dev. Und gebe ihm Rechte auf alles, was in diesem Schema ist, ergo auch auf die Tabelle. Und wenn er jetzt die Daten ausliest, bekommt er sie halt ganz normal im Klartext. So, und jetzt ist halt möglicherweise das Szenario, dass er eigentlich diese Daten nur verwenden soll für bestimmte Tests und gar nicht den Klartext sehen soll. Und da kann der Administrator hingehen und Maskierungen entwickeln für die einzelnen Spalte. Ja, Last Name, Phone Number. Wir sehen hier verschiedene Functions, teilweise Default und Partial. Partial ist dann schon customized, also wie möchte ich, dass die Maske aussieht. Oder auch eine fertige Funktion E-Mail, also gibt es also implementiert quasi von Microsoft, wie Microsoft meint, dass man E-Mails am besten maskiert und so weiter. So, also vier verschiedene Spalten habe ich maskiert. Und wenn ich die Daten jetzt auslese, als Administrator, ja, bekomme ich sie weiterhin so angezeigt, aber als Dev sehe ich die letzten vier Spalten entsprechend maskiert mit der Maskierungsfunktion, die ich halt ausgewählt habe. Ja, also bei Kreditkartennummer haben wir also entschieden, die ersten vier Ziffern, die letzten zwei Ziffern noch zu lassen. Das kann ich also selber customizen, wie ich das möchte. Bei E-Mail hatte ich die E-Mail-Funktion verwendet. So implementiert Microsoft das. Erster Buchstabe, dann drei X, dann nochmal @-Zeichen und 4 X und dann immer .com. Ja, ich hatte eigentlich DE-Adressen hinterlegt, das stimmt also nicht so ganz. Könnte irritieren. Ja. Last Name ist die Default-Function einfach 4 X. Ja. Genau. Bleiben Sie maskiert. Ja, da hatte ich gleich nachgeschlagen, sagt Microsoft, wenn schon, denn schon. Haben sich überzeugen lassen. Ja. Also die haben richtig aufgestockt im Security-Team zurzeit, das kann ich verraten. Die Jungs, die das hier implementiert haben, sitzen in Israel, haben so ein zweites Team jetzt, sehr großes. Sind auch sehr schnell hinterher. Genau. Ja. Das hier, das Unmask-Recht, das ist der Grund, weshalb ich als Admin das erstmal noch ganz normal gesehen hatte. Weil der Administrator, der Sysadmin, hat standardmäßig Unmask-Rechte. Ja, und deshalb bekommt das dann auch ungescrambled angezeigt. Ne, wenn ich also bestimmte andere Personen haben möchte, die es entmaskiert bekommen, dann kann ich das Recht unmask vergeben. Ansonsten ist jeder außer dem Administrator erstmal, oder für jeden ist es erstmal maskiert. Genau. Gut. Ja, auch hier gibt es noch diverse Einschränkungen, so ein bisschen an Datentypen hängend. Ja. Auch relativ neues Feature. Genau. Encrypted Columns, genau, das zieht natürlich nicht, sind halt entweder encrypted oder maskiert, genau. Mit den Temporal Data Types funktioniert es noch nicht. Mit File Stream, ja, kann man verschmerzen vielleicht, ne? Ist auch etwas größer die Datenmengen, die da drin stecken. Ja, Column Sets, die spezielle aus dem XML-Bereich. Genau, was wichtig ist, wenn ich einen unsupported Typ habe, ich vermeide es vielleicht eine Tabellendefinition, klar, da kann ich es ja nicht machen, aber wenn ich jemanden habe, der Ad-Hoc-Zugriffe hat, wie der Entwickler, und der macht jetzt einen Select, Cast, E-Mail-Adresse, S, irgendwas, dann kommt eine E-Mail, da kommt eine Meldung raus, wo er dann auch die E-Mail sehen kann. Ja, weil diese Zeichenfolge, hallo, at, da, ja, konnte nicht werden. Ja, also es ist auch keine Security, die gegen alles schützt. Das ist, ja, eine gewisse Einschränkung, aber wie es so ist, ne, den Developer kann ich schwierig komplett ausgrenzen. Und wenn ich ihm solche Rechte gebe, und das hat er ja normalerweise auch auf dem System, dann kann er da schon Wege drumherum finden. Also auch hier, das reicht nicht aus als Security-Measure. Das ist eher so ein Hilfsmittel, um erstmal ad hoc-mäßig da keine Daten anzuzeigen. Ja. Aber richtig für bösartige Zugriffe reicht das nicht aus. Ne, da, also wenn das wirklich wichtig wäre, dann bitte verschlüsseln. Ne, dann reicht das nicht. Was man aber damit machen kann, was auch sehr viel angefragt wird, ist, natürlich kann ich, wir hatten ja gerade eben die Frage mit Select Into, ne, wir können die Daten aus der einen Datenbank in eine andere Datenbank übernehmen. Und wenn dort überall Maskierungsfunktionen drauf sind, dann habe ich dann in der anderen Datenbank überall alles maskiert. Ja, ist ein bisschen aufwendig, kommt natürlich auf die Tabellenbeziehungen an und Datenmenge, ob das noch so eben machbar ist. Aber prinzipiell ist es machbar, da ich zumindest eine Datenkopie habe. Vielleicht brauche ich ja gar keine Schlüssel, ne? Je nachdem, was ich damit erreichen möchte. Ja. Aber es ist nicht irgendwie so ein Feature, wo man jetzt sagt, nimm die Datenbank, maskiere sie und generiere eine maskierte Variante daraus. Das wäre Static. Da gibt es bisher andere Partner, also Lösungen, die das machen. Ja. Da gibt es ja auch sehr viele Dinge, was man da so beachten kann und muss. Genau. Gut. Ja, das waren die großen drei. Dann haben wir diverse andere. Transparent Data Encryption auch für die In-Memory-Daten zum Beispiel. Backup-Compression kombiniert mit Encryption ist möglich und auch für die Transparent Data Encryption wichtig. Die erweiterten Instruktionen für die Intel-Prozessoren RISC-V werden unterstützt. Das heißt, die TDE-Encryption funktioniert zwischen 5 und 10% schneller, habe ich mir sagen lassen. Ja, also, weil es direkt im Prozessor hinterlegt ist, bestimmte Instruktionen. Ja, das wäre Security, aber noch nicht alles. Genau, das darf ich jetzt auch schon verkünden. Das ist letzte Woche publik geworden. Azure SQL Database Threat Detection. In meinen Augen eigentlich ein ziemlicher Knüller, denn was Microsoft jetzt hier mal so eben, wahrscheinlich hat es keiner von Ihnen erwartet, mal auf den Markt geworfen hat oder auf den Markt wirft, ist im Prinzip eine Art Database Firewall. Ja, die ist jetzt ein Public Preview für Azure, nur für Azure im Moment, ja, definitiv nur für Azure. Funktioniert im Prinzip so, dass verschiedene Angriffe gegen eine Datenbank oder auch gegen eine VM erkannt werden können und darauf Alerts generiert werden, damit Sie schneller informiert werden, dass da jemand hier SQL Injection zum Beispiel versucht oder auch eine DNS-Attacke gegen ihren Server. Und warum finde ich das so genial? Naja, denken Sie mal nach. Microsoft ist wahrscheinlich eine der am höchsten oder am meisten angegriffenen Firmen auf diesem Planeten. Ne? Da gibt es noch so andere Giganten wie AT&T und so weiter, die entsprechendes Know-how haben. Aber Microsoft ist definitiv einer der Kandidaten, die die meiste Erfahrung haben mit Angriffen. Und was speziell? Natürlich Azure. Ja? Das heißt, auf dem ganzen weltweiten Rechenzentrum werden ja ständig Attacken durchgeführt, ja, und auch erkannt von Microsoft. Ja, gibt es ja auch entsprechende Teams, die sich genau darum kümmern. Es werden auch eigene Attacken getestet und so weiter. Also steckt eine Menge Know-how, gerade auch über die letzten Attacken. Also es kann sein, dass gerade hier heute Morgen in Australien eine neue Attacke durchgeführt wurde. Und wenn die zwei, drei Mal wiederholt wurden, dann ist das Muster auch bekannt. Und das Muster, das geht jetzt in die Erkennung rein hier. Das heißt, wir alle können davon profitieren, was Microsoft weltweit schon an Angriffen erlebt hat. Ja, weil diese Muster quasi ja, ich will jetzt nicht sagen real-time, das ist eine gewisse Verzögerung wird das sicherlich schon sein, aber auf jeden Fall schneller, als es wahrscheinlich bisher auch nur ansatzweise hinbekommen haben. Ja, erkannt werden können. Also diese Muster, die weltweit so auftreten an Angriffen, das in meinen Augen bringt eine völlig neue Ebene an Verteidigungsmaßnahmen im Prinzip. Ja, und warum ist das Ganze in Azure? Na, logischerweise, weil wir da die Azure-Erfahrung Technologie da verwenden. Also wir müssen ja die Daten von dem Azure Rechenzentrum bekommen. Ja, insofern sehe ich jetzt noch nicht so ganz schnell den Eintritt in die On-Premise-Welt, aber die Nachfrage ist da und vielleicht lässt sich Microsoft da überreden, da auch in die On-Premise-Welt zu gehen. Ja, mit gewissen Konnektoren. Ja. Und vielleicht nimmt sie auch dem einen oder anderen die Angst vor Azure. Ich meine, es war auf dieser Konferenz auch schon diverse Vorträge dazu im Security-Bereich und auch zu Azure speziell. Wird heute Nachmittag nochmal einer sein, meine ich. Weil ich meine, wer von Ihnen hat eine Database-Firewall? Eine Database-Firewall. Also einen, die speziell Angriffe auf Datenbanken erkennt. Irgendjemand? Nicht allzu viele, ne? Wer von Ihnen hat Erfahrung mit der Erkennung von solchen Angriffen? Nutzt vielleicht andere Tools? Ja, einer. In einem Raum, wo ca. 100 Leute sind, ich weiß nicht genau. Ja. Das ist dann eine ganz andere Ebene. Ja. Was sind Sie da plötzlich auf was, worauf Sie darauf zugreifen können? Ja. Also ich bin da sehr, sehr heiß drauf, dass produktiv einsetzen zu können. Okay, also Sie können jetzt im Public Preview testen für Ihre Azure-Datenbank oder auch für Ihre Azure-VMs. Das sind im Moment die beiden Features, für die es unterstützt wird. Andere Dienste sind wir bisher noch nicht unterstützt in Azure, aber natürlich werden auch andere Dienste angegriffen. Da wird sicherlich auch über kurz und lang auch dort eine Erkennung integriert werden. Genau, so würde dann so eine E-Mail aussehen, ja, potenzielle SQL-Injection. Schauen Sie doch mal auf Ihren Server, ob da vielleicht ein neuer Login da ist, der vorher nicht da war und solche Dinge. Genau, ganz wichtig auch, also Microsoft greift nicht in Ihre VMs. Ja, das ist nicht, dass Sie das jetzt denken, sondern wenn Sie das mitmachen, dann wird die VM so konfiguriert, dass sie Daten nach außen protokolliert und diese Daten werden verwendet. Ja, also nicht, dass Sie jetzt reinschauen, Ihre Maschinen erkennen oder wird schon ein neuer Login drin, das geht nicht. Ja. Okay, so weit zu Security, jetzt noch Performance. Das Feature hatte ich letztes Jahr, glaube ich, schon mal vorangekündigt. Und das ist auch schon seit einigen Jahren immer wieder auf Konferenzen rumgeschwebt, dass es doch mal kommen wird. Die Query Store. Eine Art Flight Recorder für die Datenbank. Im Prinzip können Sie sich so vorstellen, was Sie bisher so auf Serverebene haben, System, Exec, Request und die Statistiken dazu, was Sie an ausgeführt, also Procedure Stats, Query Stats, System, Exec, Query Stats und so weiter, Statistiken zu ausgewählten, zu ausgeführten Queries oder Prozeduren. Das wandert jetzt in die Datenbank und ist mit der Datenbank gesichert. Das heißt, in der Datenbank wird es gespeichert, ich kann das backuppen, wiederherstellen auf einem anderen Server und so weiter. Das heißt, die Daten fliegen nicht weg nach einem Server-Neustart oder Plan-Cache-Entleerung und so weiter. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt ja Queries analysieren wollen, die gerade erst ausgeführt wurden, dann finden Sie noch im Cache, aber Sie wissen nicht mehr, mit welcher Performance dieselbe Query vor einem Monat ausgeführt wurde, weil wahrscheinlich seit letztem Monat schon mal ein Neustart stattgefunden hat. Ja? Es sei denn, Sie haben vielleicht sowas wie das Management Data Warehouse implementiert und zufällig ist die Query mit da drinne, zufällig, weil es ja nur Schnappschüsse sind. Ja? Mit der Query Store haben Sie eine längere Statistik, das können Sie definieren natürlich, wie lange Sie haben wollen, von genau allen Queries, die Ihre Datenbank betreffen. Das heißt, da können Sie auch entsprechend lange zurückgucken und Vergleiche durchführen. Und über diese Vergleiche wiederum können Sie auch sagen, früher wurde die Query schneller ausgeführt. Warum? Hat die vielleicht einen anderen Queryplan gehabt damals? Ja. Und warum zieht er jetzt nicht mehr? Aha, die Kardinalität in der Tabelle hat sich verändert und so weiter. Aber eigentlich ist der Index oder eigentlich wäre der Queryplan trotzdem besser. Ja, und dann können Sie sogar auf diesen alten Queryplan zurückgehen, indem Sie den forcen, weil Sie haben nicht nur die Statistiken, sondern auch den alten Plan. Na, das sind so Möglichkeiten, die Sie dann damit haben. Ich zeige Ihnen davon mal einen kleinen Ausschnitt. Hier auf der Demo Query Store habe ich jetzt schon diverse Queries ausgeführt. Da müsste also auch ein bisschen was drin sein. Ich zeige Ihnen kurz, wie man das einrichtet. Auf der Datenbank in den Eigenschaften. Das ist dann wirklich per Klick machbar. Ja, gibt es natürlich auch Code für. Aber auch per Klick kann ich das erledigen. Ein bisschen ranzoomen. Genau. So, Operation Mode, Read-Write, also Daten dürfen auch reingeschrieben werden, nicht nur auch ausgelesen werden. Das Collection Interval habe ich jetzt hier für meine eigenen Demos noch ein bisschen extrem gesetzt, das wird man eher höher machen. Ja, und auch das Flushing. Ja. Und ansonsten kann man hier einstellen die Größe, wie viele Daten also maximal drin gespeichert werden, ist mein 300 Megabyte und so weiter, Tage und wie viel Platz verwendet wird im Moment. Platz genug. So. Aber ich habe Daten gesammelt, diese 4-5 Megabyte, die da drin sind, reicht schon mal aus, um was zu zeigen. Und da kann ich hier In dem Moment, wo ich die Query Store enabled habe, ist also kein Standard, ne? Das müssen Sie explizit auf der Datenbank enablen. In dem Moment erscheint auch dieser Folder Query Store und davon diese drei Bereiche. Und da können Sie jetzt in diesem Fall mal einen Blick auf die größten Konsumenten an Ressourcen in Statistik erzeugen, in Laufzeit, in CPU-Zeit, in Schreib- und Lesevorgängen und so weiter. Und ich gehe mal auf den ersten Balken. Ne, das ist schon der erste. Moment. Ne, das ist nicht der. Das hier ist, meine ich. Na, Moment. Ich hatte eigentlich einen vorbereitet, jetzt hat sich das Bild ein bisschen verändert. Das ist nicht meiner. Also was ich jetzt gerade mache hier, ist Klick auf die einzelnen Queries. Das sind die Balken, die repräsentieren die Queries, die Laufzeiten von den Queries. Und hier rechts sehe ich den Plan. In diesem Fall hat die Query einen einzigen Plan. Da ist also jetzt nichts irgendwie regressed. Okay, dann mache ich nochmal eben ein paar Queries dagegen, damit diese auch dort drinnen landen. So, die exakten Queries sind jetzt irrelevant. Die sorgen einfach dafür, dass dieselbe Query in verschiedenen Plänen erscheint. Es kann jetzt bis zu einer Minute dauern, dass die auch hier wirklich erscheinen. Mal schauen. Ah, doch, da war doch. So, okay. Was ich jetzt hier nur sehen kann, dass ich auf dieser Query zweimal denselben Plan habe, der aber auch geforced ist, das sagt dieser Haken da drinne. Ich kann das mal anforcen. Das ist quasi schon, da hat jemand was dran manipuliert, also logischerweise ich. Und da das meine Query war, mache ich es eben nochmal. So, genau. Jetzt sieht man mal das Beispiel, also dieselbe Query, aber mit zwei verschiedenen Plänen, die ich hier oben anklicken kann. Man sieht, wenn man genau hinguckt, wandelt sich das Bild schon unten so ein bisschen von dem Query-Plan. Und es ist prinzipiell so gedacht, also in der lila, ne, das ist ja der oben mit der höheren Laufzeit und der graue hier unten ist ja prinzipiell schneller, ne? Ich könnte jetzt also hingehen und sagen, ich möchte den Plan mit der ID 8 forcen, ja, den ich gerade markiert habe. Und dann wird die Query, egal was kommt, welcher Parameter genau kommt, ne, das hängt ja von den Parametern unter Umständen ab, welchen Query-Plan er nimmt, führt er immer diesen Plan aus. Solange der Index da ist, geht das natürlich auch. Ne? Was nicht sein soll, dass der Index gerade nicht da ist, dann muss er ein Fallback machen. Aber prinzipiell ist das so gedacht, dass ich quasi, wenn ich ein Plan-Sniffing-Szenario habe, dass er quasi beim ersten Mal den guten Index nimmt, also den für einen bestimmten Wert guten Index nimmt und dann bei der nächsten Ausführung aber einen ganz anderen Wertigkeit hat, wo dieser selbe Index nicht mehr so performant ist. Da kann ich mich halt entscheiden auf einen Mittelweg zum Beispiel. Ja, kann also diesen einen Plan enforcen, wo ich sage, wenn schon, dann nimmst du immer diesen, weil er für beide ertragbar ist, zum Beispiel. Ja. Das ist also die Eingriffsmöglichkeit, die Sie haben hier, einzelne Queries genauer zu analysieren. So. Ein Zweck davon ist auch der Bereich Upgrades. Das ist ja häufig die Sorge, wenn ich jetzt ein Upgrade mache von der Datenbank auf das nächste Release, dass ich dann Regression habe von Queries, dass aufgrund der unter Umständen anderen Query Optimization dann andere Pläne rauskommen, die dann schlechter sind für mich. Ja. Wenn ich das Szenario habe, dann habe ich ja mit der Query Store auch den alten Zustand noch und kann eben jederzeit nochmal diese Kandidaten, also diese ist in der Regel ja nur wenige Queries, ja, diese Queries dann nochmal dediziert auf den alten Zustand setzen, eben mit dem Plan. Ja. Obwohl sich der Cardinality Estimator in 2014er geändert hat, kann ich dann mit Planforcing erzwingen, dass er noch mit denselben Plan ausgeführt wird wie in 2012 zum Beispiel. Ja, das sind ja so die Szenarien. Wenn ich ein Upgrade habe, habe ich immer Angst, die meisten Queries wird es gar nicht jucken, aber es gibt immer so drei, vier Kandidaten, die dann plötzlich langsamer sind. Es ja? Gibt auch welche, die schneller sind, das ist ja gut, aber es gibt auch manche, die langsamer sind und wenn die wichtig sind, ja, dann stehe ich da. Deshalb, damit kann ich das ganze Thema ein bisschen entspannter ansehen. Ich kann relativ einfach identifizieren hier drüber, welche Queries plötzlich langsamer geworden sind. Da müssen Sie sich natürlich auf die Dauer da mal von der GUI verabschieden. Sie sehen ja jetzt schon, das ist, also wenn ich ein paar hundert Queries drin habe, ist es nicht mehr realistisch. Aber im Hintergrund gibt es ja DMVs und auch immer kann ich Abfragen schreiben. Da gibt es auch schon ein paar Beispielabfragen auf den Blogs von MSDN, wo Sie also Beispiele finden, wie identifiziere ich schnell die 10 Queries, die plötzlich langsamer geworden sind. Ja, wo ändert sich die Laufzeit? Ja, also das ist durchaus elegant machbar. Nicht, dass ich wüsste. Aber auch das wünschen sich schon einige. Wer weiß, vielleicht haben sie ein Einsehen. Ja. Also witzigerweise, im 2014 finden Sie in der DMV sys.databases eine Spalte ist Query Store enabled. Ja, aber zieht natürlich noch nicht. Ja. Okay. Dieses nette Feature zeige ich dann gleich nochmal live. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? So ein bisschen, genau. Ja, X-Events, wir hatten vorhin Profiler, ne, dieses tote Gerippe gibt es ja noch, ich hoffe nicht mehr lange. Ich glaube, also in 2016 ist das Tool schon noch da, aber was wir natürlich haben, sind die X-Events seit 2012, also auch vollständig ablösend des Profilers. Nochmal rund 330 Events mehr, jetzt im CDP3, also für die RTM erwarte ich nochmal ein paar Events mehr, na, die sind dann mit X-Events analysieren können. Und auch für Analysis Services, zwar nicht so sehr das Thema des Vortrages, aber auch Analysis Services kennen ja bereits X-Events seit 2012er und jetzt im 2016er dann auch endlich eine GUI dafür. Ja, dann kann es auch wirklich jeder auf der Ebene Profiler AD. Gut, das schauen wir uns später an. Dann im Bereich Entwicklung. Da haben wir das neue Feature Temporal Tables. Was so im Prinzip so eine Art, ja, Titan-Treffer ist vielleicht übertrieben, aber im Prinzip das Thema, wer weiß, was Story Changing Dimensions sind von Ihnen? Ja, ist ein Begriff auf Business Intelligence, nicht so sehr populär bei den Administratoren, okay. Ist im Prinzip, dass Sie herausfinden können, wie ein Datensatz vorher aussah. Also nehmen Sie mal das Beispiel eines Vertreters, der einer Region zuordnet ist und der jetzt plötzlich eine andere Region bedienen soll. Er hat ja vorher Kunden in der Region, ja mal an Nordrhein-Westfalen bedient. Und jetzt bedient er Kunden in Hessen. Ja. So, gibt es also ein Update auf seine Zeile mit der Regions-ID. Wenn Sie ihm dann später mal einen Bonus auszahlen wollen, ist natürlich jetzt die Frage, wer kriegt den Bonus für die Region NRW? Je nachdem, wo so die Zeitscheibe war. Ja, könnte es passieren, oder andersrum, wenn Sie nicht darauf achten, dass er umgezogen ist, bekommt der neue Vertreter in NRW plötzlich die Daten oder den Bonus des alten Vertreters. Ne? Das ist das Szenario. Das heißt, Sie müssen im Prinzip sich merken können, wo war er vorher. Das macht man mit einer eigenen Tabelle bisher. So die Change in Dimension ist das darüberstehende Konzept. Legt also eine eigene Tabelle dahinter oder erweitert die Tabelle um Spalten. Kann man machen. Ja. Jetzt im 2016er ist das im Prinzip von Microsoft vorgebaut. Sie können eine Tabelle als Temporal Table definieren und Microsoft speichert automatisch die komplette Historie aller Datenänderungen. Und Sie können diese natürlich auch auslesen. Ja, da gibt es auch neue Befehle für. Das Ganze sieht also so aus, eine Tabelle, die prinzipiell erstmal wie eine stinknormale Tabelle aussieht, ja, enablen Sie für Temporal. Alle Inserts laufen erstmal gegen diese normale Tabelle. Ja. So, die History wird erst dann irrelevant, in dem Moment, wo Sie irgendetwas löschen, dann ist diese erste Tabelle, die linke hier, im Prinzip wird die bereinigt natürlich, der gelöschte Datensatz verschwindet aus der, aber er landet in der History-Tabelle, damit Sie noch wissen, was vorher drin stand. Ja? Das müssen Sie aber erstmal schon mal gar nicht selber machen. Sie arbeiten nur mit der Temporal-Data. Also mit der normalen Tabelle. Für Sie sieht sie normal aus. Ja? Für den Endanwender ist es eine Tabelle. Ja? Wenn Sie jetzt auslesen, können Sie sich entscheiden, ob Sie alles haben wollen, was jetzt gerade gilt, Current-Data, oder ob Sie mit bestimmten Temporal-Queries arbeiten wollen. Auch da arbeiten Sie gegen Ihre Tabelle, das ist die einzige, die Sie kennen, und Microsoft SQL Server greift automatisch bei Bedarf auf die History-Tabelle drauf zu. Wenn Sie also sagen, ich möchte die Daten sehen, wie sie Anfang des Monats aussahen oder letzten Monat, ne, dann war der Vertreter noch in einer anderen Region. Dann bekommen Sie Daten so, wie sie letzten Monat aussahen, ja, obwohl Sie die Query gegen diese Current-Tabelle immer schreiben, immer. Ja. SQL Server löst es auf dort automatisch gegen die History-Tabelle auf und gibt Ihnen das, was jetzt für Sie aufgrund Ihrer Query passt. Da gibt es also verschiedene neue Syntaxen, so wie as-of, das wäre also genauer Zugriff in einem Zeitraum, oder auch mit between kann man arbeiten, between, Datum, End und so weiter. Ja, Dankeschön. Sehr schön. Genau. Ja, Frage. Weiß ich noch nicht. Und da wäre ich bisher auch noch vorsichtig, weil das ist, wir sind noch lange nicht RTM, also wie lange weiß ich nicht, aber das kann sich noch relativ schnell ändern, was so Enterprise wird oder was dann doch nur Standard ist. Da würde ich mich jetzt noch gar nicht so festlegen. Frage, ja? Da kommt drauf an, wie viel sie löschen. Na? Also wenn, je mehr sie löschen, alles landet drin. Sie können natürlich sagen, ich möchte irgendwann mal aufräumen. Also meinetwegen älter als 2 Jahre will ich gar nicht haben. Na, aber im Prinzip haben sie die Daten kopiert da drin. Also aber nur die, die gelöscht wurden oder geupdatet wurden. Na, nur das Relevante. Na? Wenn sie immer nur mit Inserts arbeiten, dann würde die History-Tabelle gar nichts tun. Na? In dem Moment, wo sie löschen oder updaten. Ja. Man kann dann auch sehr gut manipulieren. Also man muss das nicht automatisch erzeugen lassen, diese History-Tabelle, das macht er für sie. Sie können da aber auch manipulieren. Also als Entwickler können Sie hingehen und sagen, da hat jemand in der History schon was falsch gemacht. Ja? Dann können Sie die History nochmal quasi entkoppeln und dann nochmal manipulieren und zurücksetzen. Also es ist sehr flexibel. Ja? Das ganze Thema. Ja. Das würden Sie im Prinzip mit einem Update befehlen. Ne? Mach Update und dann Unterabfrage, gib mir das von derselben Tabelle, auf der du gerade ein Update machst, wie es vorher aussah. Ja? Also jetzt nicht irgendwie ein Spezialsyntax nochmal dafür, aber mit den normalen SQL-Befehlen arbeiten, wie als würden Sie es in einer anderen Tabelle finden. Genau. Ich glaube, die Zeit für Demo haben wir nicht. JSON wäre ein ganz pures Entwicklerthema. Weiß nicht, ob ihr das von überhaupt schon mal gehört habt. Ne? Es soll quasi der Nachfolger, könnte man sagen, für XML werden. Mal sehen, ob ihm eine ähnlich glorreiche Zukunft beschert wird im SQL Server. Ja, kleine Ironie ist Absicht. Mal sehen. Aber es ist wirklich eleganter als XML. Das gebe ich schon zu. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich tatsächlich auf JSON setzen. Ja, das ist weitaus flexibler und schlanker zu schreiben und zu lesen. So, springen wir darüber. Column Store. Die Technologie, die quasi im Business Intelligence Bereich so erweitert, dass man auf SQL Server relational sehr performante Mengenauswertungen machen kann. Im 2016er insofern erweitert, dass wir jetzt auch weitere Nicht-Column-Store-Indexe auf einen normalen Column-Store-Index packen können und auch dieser Column-Store-Index sogar auf einem Memory-Optimized-Table sein kann. Und das ist eigentlich der Clou, das hatte ich letztes Jahr tatsächlich schon auch mal angekündigt. Ja, das war geleakt. Memory Optimized Tabelle liegt ja eigentlich in Memory, in einer speziellen Struktur. Ja, und der Cluster Column Store Index, naja, der liegt auch teilweise in Memory, wenn ich ihn gerade gelesen habe. Aber im Prinzip hat das mit der In-Memory-Optimierung ja nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Technologie. Die wird es also wirklich verheiraten im SQL Server 2016. Ja, In-Memory Optimized bedeutet ja Optimierung ohne Locking und ohne Latches für OLTP, rasant schnell, Inserten. Und wenn ich das jetzt kombiniere mit Column Store, bedeutet das, ich kann auf dieselben Tabelle rasant inserten, aber auch Mengenauswertung sehr, sehr schnell machen. Ja. Das ist der Gedanke dahinter. Beides zugleich. Im Prinzip ähnlich wie SAP HANA sich schon seit ein paar Jahren probiert, allerdings wesentlich eleganter. Also nicht mit irgendwelchen asynchronen Prozessen im Hintergrund, sondern live. Ja, also wenn der Datensatz geinsertet ist in Memory, dann ist der auch im Column Store. Fertig aus. Ja, weil das erwarte ich von einem Index. Kann nicht sein, dass ein Index andere Daten hat als die Tabelle, auf der er liegt. Ja, das wäre erstmal was ganz Neues. Genau. Gut. Auch ganz wichtig, dass man eine Rebuild, eine Reorganize machen kann, ja, weil gerade wie es in Bucket Counts, das ist eine spezielle Optimierung für in Memory, ist also deutlich flexibler geworden. Ich springe jetzt mal so ein bisschen über die Folien hier. Non-Cluster Column Store, der wird auch updatable. Vorher war es ja nur für den Cluster Column Store möglich. Das heißt, haben wir beide Varianten, Cluster Column Store und Non-Cluster Column Store. Beide sind updatebar jetzt. Ja. Und dieser sogar mit dem Filtered Index machbar. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte von einer Tabelle eigentlich nur die historischen Daten mit dem Column Store hinterlegen und die, die jetzt gerade noch heiß sind, ist nicht so relevant, ist ein kleines Stückchen, ändert sich vielleicht noch mal ständig. Die lasse ich halt un-Column Store indiziert. Ja. Um also die Performance da nicht noch ein bisschen runterzubringen. Weil wenn ich ständig Änderungen hätte auf den Column Store Indexen, ist es natürlich nicht so förderlich. Ja? Also über die Filterung kann man das ein bisschen optimieren. Ein Stück der Tabelle mit Column Store optimieren, eins in Memory, eins mit Row Store, mit der normalen Speicherung für Seek-Operationen oder Range-Operationen optimieren. Also man kann quasi diese Indextypen zusammenwerfen. Ja. Genau. Und das Ganze läuft unter dem Begriff Operational Analytics, quasi verwendet dasselbe Schema, von der Idee her, dasselbe Schema für Inserts als auch für analytische Abfragen. Das springe ich mal eben drüber. Ne? Traditionell hat man ja so eine Trennung geschafft, weil man es schwierig schafft, auf derselben heißen Tabelle die Daten auszuwerten, also Datenmengen auszuwerten, wie man sie insortete. Deshalb hat man sie dann häufig exportiert mit ETL-System und Datenmengen herausgepackt und so weiter, um es dort dann elegant auswerten zu können. Was auch weiterhin sicherlich der State of the Art sein wird, aber für bestimmte Szenarien möchte ich die Daten halt nun mal wirklich live auswerten können. Ich möchte jetzt schon sofort wissen, wie so bestimmte Verhältnisse aussehen in den Daten. Und das kann man jetzt eben machen unter diesem Begriff Operational Analytics, indem ich also auf derselben In-Memory-Tabelle zugleich einen Column-Store-Index habe, ne, der eben für beide Typen Workloads optimal sein soll. Okay, gut. Ja, so würde das technisch so aussehen. Ne? In-Memory-Tabelle, updatable Column-Store auf so den etwas älteren Daten, der heiße Teil nur mit einem Range-Index hinterlegt zum Beispiel. Ja, technisch hinterlegt mit einer Deleted Row Table. Ja, falls jemand doch mal alte Daten ändert oder updatet, also updaten oder löscht, muss es natürlich irgendwo hinterlegt werden. Das funktioniert so wie bei Column Store halt über eine extra Delta Store. Das ist da so angedeutet. Genau. Okay. So, kommen wir zum Thema In-Memory. Wer hat von Ihnen schon mit In-Memory gearbeitet? Wahrscheinlich nicht allzu viele, ja. 2014 war es noch sehr, sehr schwierig, da überhaupt reinzukommen, weil es massig Einschränkungen gab. Und da kann ich jetzt sagen, machen Sie sich jetzt definitiv bereit für In-Memory. In 2016 fällt eigentlich alles weg, was wirklich wehtut. Wenn jetzt noch was wehtut, dann ist Ihre Applikation wahrscheinlich kein reines OLTP oder noch nicht mal so richtig OLTP. Ja, weil alter Support haben Sie jetzt, Sie können Prozeduren anfassen, ändern, Sie können die rekompilieren, Sie können weitere Befehle ausführen wie diese hier, also die Join-Syntaxen aller weiter, Distinct, Union, All, Union, Execute as Owner, Self and User ist auch etwas erweitert worden, das heißt, es ist nicht mehr ganz so eingeschränkt, wer es jetzt wirklich ausführt. Genau, die Befehle Not, Or und In und so weiter. Also ich sag mal, TSQL ist jetzt sicherlich noch nicht hundertprozentig abgedeckt, aber Sie nutzen ja auch nicht 100% in OLTP-Bereich. Da schränkt man sich in der Regel ja schon auf die einfachen Operationen ein. Und das ist meinen Augen definitiv alles mit dabei. Ja, also insofern, wer Enterprise Edition hat, wird es wirklich Zeit, sich das mal genauer anzuschauen, denn da lässt sich dann durchaus einiges rausholen. Spätestens hat man es ja eben jetzt gesehen mit der Kombination von In-Memory und Column Store. Ja, also definitiv jetzt in meinen Augen produktionsready. Okay, 2-3 Minuten habe ich glaube ich noch. 3, ja, genau. Hochverfügbarkeit, auch da gibt es noch ein paar Dinge. Always on, im Bereich der Availability Groups können Sie jetzt mit 3 Synchronen arbeiten und davon auch 2 automatische Failover-Partner haben. Das heißt nicht nur ein automatischer Failover-Partner, sondern 2 davon. Ja. Damit können Sie also wirklich echte Hochverfügbarkeit erreichen. Das heißt, wenn das erste Rechenzentrum ausfällt und Sie auf das zweite wechseln müssen, sind Sie immer noch hochverfügbar. Jetzt, in 2016er. Ne? Vorher hätten Sie dann schon keine Hochverfügbarkeit mehr und Sie müssten sich überlegen, ob Sie jetzt vielleicht da mal sauber runterfahren, weil Sie ja nicht mehr hochverfügbar geschützt sind. Ne? Das ist also jetzt erweitert worden auf 2 automatische Failover-Partner. Das heißt, in 2 Richtungen können Sie prinzipiell gehen. In Verbindung mit Windows Server 2016 können Sie jetzt auch Distributed Transactions durchführen auf den Availability Group Datenbanken. Ja, ganz halt ein wichtiges Thema für viele gewesen. Also Distributed Transactions über verschiedene Datenbanken gleichzeitig zu erstrecken. Das wird unter Windows Server 2016 dann auch unterstützt. Wichtig ist der Windows Server, weil dort in der Treiberebene was angepasst werden musste. Auch ganz wichtig, Hochverfügbarkeit. Der Failover bei Datenbanken offline. Für viele war es ja immer so die Irritation, dass wenn eine Datenbank ein Problem hatten, dass die Availability Group trotzdem nicht überfallen wollte, also Failover machen wollte. Ja, so File korrupt oder fehlt plötzlich. Das war kein Grund für einen Failover bisher. Ja, für viele zu Irritation geführt, weil man es erstmal so erwartet hat, wenn ein Stück einer Availability Group kaputt ist, eine Datenbank, dann muss doch alles rüberfallen. Nee, ist nicht so. Ne? Im 2016er gibt es die Möglichkeit zu definieren, ich möchte auch bei Database Level Health Events ein Failover generieren. Das wäre eben, wenn eine Datei fehlt zum Beispiel. Genau. Wer mit Read-Only-Replicas arbeiten möchte, um Lasten zu verteilen, da wird jetzt hinterlegt, automatisch von Microsoft auch die Möglichkeit des Round-Robins-Verfahrens. Muss man also nicht mehr selber irgendwie takten mit dem Agent-Job, sondern gibt direkt in der Syntax jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn wir drei Replikas haben zum Lesen, der erste geht zum ersten, der zweite zum zweiten, der dritte zum dritten und dann und so weiter und so fort, dass alle Abfragen gleichmäßig verteilt werden auf die Read-Only-Replikas. Das ist also jetzt integriert worden. Genau. Und für den Bereich Clustering noch wichtig, Group-Managed Service Accounts sind endlich auch unterstützt. Das heißt, sie haben dort eine Vereinfachung der Service Accounts, müssen sich nicht mehr um die Passwörter kümmern. Genau. Gut. Backup und so weiter im Azure-Bereich verbessert worden. Ja, springe ich auch mal drüber. Hybrid, da fand ich noch recht spannend das Thema Stretched Database. Sie können hier definieren, dass eine bestimmte Tabelle die Daten auslagert nach Azure. Wenn Sie sagen, die Tabelle ist doch prinzipiell wichtig in der Datenbank, da ich sie darüber abfragen kann. Ja, meine Zeit ist zu Ende, glaube ich, gleich. Aber eigentlich sind die Daten da drin so alt und so unwichtig, das sind eher wenige Abfragen, die dagegen laufen. Ich möchte eigentlich meine Datenbank gar nicht damit belasten, mit diesen Datenmengen. Dann können Sie eine Tabelle stretchen nach Azure und der SQL-Server wird die Daten dann quasi exportieren in eine Azure-Datenbank im Hintergrund. Das ist ein Hintergrund-Migrationsprozess. Aber Ihre Tabelle bleibt erstmal so bestehen von der Struktur her im SQL-Server on-premise und Sie fragen sie weiterhin lokal ab mit Ihren üblichen Befehlen, aber er greift im Hintergrund auf Ihre Azure-DB drauf zu. Also er verwendet im Hintergrund eine Azure-Database, um dort die Daten dann ranzuholen für diese Abfrage. Das ist der Gedanke daran. Im Moment noch ist eine komplette Tabelle oder gar nichts. Microsoft arbeitet daran, einen Teil einer Tabelle auszuladen. Da können Sie sagen, die Hot-Daten, die heißen Daten, die jetzt noch irgendwie wichtig sind, der letzte Monat oder so, immer on-premise behalten, aber alles, was älter wird, automatisch auslagern. Ja, das, vielleicht schaffen Sie es noch zu RTM. Das ist letztendlich der Gedanke. Genau, ja, das ist der Gedanke. Wenn man das jetzt machen würde, Stand CDB3 ist, müssten Sie eine eigene Tabelle haben. Eine Tabelle für heiße Daten, eine Tabelle für alte Daten mit einem Union kombiniert. Das hätten Sie es auch erreicht. Ja, genau. Wie viele Sekunden noch? Okay, bin tot. Alles klar. Gut, dann vielen Dank für Ihre Zeit. Wem das noch nicht gereicht hat für SQL Server, schauen Sie bitte hier vorbei. Danke.